Wir wollen heute Morgen in diesen letzten Minuten von diesem Gottesdienst noch einmal den Jesaja aufschlagen, den wir im letzten Sonntag schon aufgeschlagen hatten, das 21. Kapitel, wo wir gehört haben, wie der Jesaja doch vom Herrn eine Prophetie erhalten hat, einen Ausblick, dass der Sieg ihrer sein wird, ihnen gehören wird. Gefallen, gefallen ist Babel. Also Jesaja 21. Ich lese uns heute nur den 10. Vers. Ich möchte mich möglichst kurz fassen. Wir haben diesen Ausblick bekommen. Israel stand in großer Bedrängnis zu dieser Zeit. Das Nordreich wurde in die Gefangenschaft geführt und war schon in Gefangenschaft geführt worden. Das Südreich war also bedrängt und belagert. So müsst ihr euch die Menschen vorstellen. Und nun sagt der Herr Folgendes im 10. Vers. Und ich möchte, dass ihr das genauso auch aufnehmen könnt. Es sind nicht nur die Worte Jesajas. Er hat sie so aufgeschrieben und hat genauso empfunden, sondern es sind auch die Worte und die Empfindungen des Herrn. Und von daher wollen wir sie heute Morgen uns auch betrachten. Es sind die Worte und die Empfindungen des Herrn, die wir hier auch aufgezeichnet bekommen haben. Ich lese uns Jesaja 21, Vers 10 vor. O mein zerdroschenes Volk, du Sohn meiner Tenne, was ich von dem Herrn der Heerscharen, dem Gott Israels, gehört habe, das verkündige ich euch. O mein zerdroschenes Volk, du Sohn meiner Tenne. Ich möchte am Anfang ganz kurz noch mit uns still werden und bete: Herr, nun lege wir uns in deine Hände und bitte dich, dass du uns zurechtbringst, anleitest, in unsere Herzen stößt, mit der Kraft deines Wortes und deines Geistes. Ja, Herr, hilf, denn niemand vermag uns zu helfen, außer du allein. Dir befehlen wir uns jetzt auch an, und wir vertrauen, Herr, darauf, dass du reden möchtest. Amen. O mein zerdroschenes Volk, du Sohn meiner Tenne. So spricht der Herr. Er hat es dem Jesaja ins Herz gelegt, genau so zu empfinden und genau so zu fühlen. Aber es sind Empfindungen, die er, der Herr, hat. Er blickt auf sein Volk. Er blickt auf seine Kinder, wenn ich es jetzt mal für uns heute auch so schildern darf. Und er sieht uns in unserem Zustand. Wenn in Israel auf der Tenne gedroschen wurde, fuhr der Dreschschlitten über das Getreide. Oder man hat Dreschflegel gehabt, wie auch immer. Es war eine Angelegenheit, die außergewöhnlich, also mit viel Gewalt und Kraft und Macht ausgeführt wurde, und so wurde das Getreide gedroschen. Manche von euch haben das schon mal gesehen und auch mitbekommen, und sie wissen, was das bedeutet, wenn dann eben bis das Getreide bearbeitet wird, wie viel Kraft und Macht dahinter steht, dass nun eben auch das Samenkorn, das Getreidekorn, was man letztendlich auch da herausholen möchte, damit es wirklich auch geerntet werden kann. Und nun ist dies ein Bild für das Volk Gottes, für die Gemeinde. Und nun sieht der Herr auf sein Volk und nimmt es wahr, wie zerdroschen und zerschlagen sie sind. Sind wir das wirklich? Einige, denen fällt es vielleicht gar nicht schwer, genau so zu sagen, ja, das sind also Beschreibungen, die gelten mir. Andere wiederum tun sich unter Umständen da viel schwerer. Und das ist dann insofern problematisch, dass sie diesen Trost gar nicht auch richtig empfangen können.
Die Tür steht, damit sie übersetzen können, weil es funktioniert unten nicht. Es, vielleicht hat auch noch jemand sein WLAN an, aber...
Ja. Ha ja, dann machen wir das so, das ist also kein Problem. Wenn also die Situation die ist, dass wir sagen, das geht mich gar nicht viel an, ich bin ja nicht ein zerschlagener, zerdroschener Mensch, dann ist das natürlich auch gar kein Trost für mich. Dann sage ich mir unter Umständen, ach, damit kann ich nicht viel anfangen. In Psalm 51 wird einmal was ganz Interessantes gesagt. Und das ist etwas, was wirklich auch beachtenswert ist für uns und was wir gut tun, dass wir das verstehen. Die Opfer, die Gott gefallen, was sind das für Opfer? Was mag der Herr? Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Also ist das etwas, was alle Kinder Gottes angeht. Das ist aber nur zur Einleitung gesagt. Der Herr schaut auf uns. Und er schaut mit so viel Barmherzigkeit auf uns, dass er unseren Zustand sieht. Wie zerschlagen wir sind. Zerschlagen von den Angriffen des Feindes, den Anklagen des Feindes. Zerschlagen von Enttäuschungen, die wir erlebt haben in unserem eigenen Leben. Von anderen aber auch Enttäuschungen, die wir über uns haben. Zerschlagen. Und nun macht der Herr nicht etwas, was viele in dieser Welt tun würden und was wir auch immer wieder wahrnehmen, dass er an denen vorübergeht, die so zerschlagen sind. Ich will euch sagen, was ich damit meine. Wenn ihr mit mir den Hesekiel aufschlagt, den Prophet Hesekiel, da schildert der Herr genau diese Situation, wie er sein Volk gefunden hat und wie er ihnen auch begegnet ist. Im Hesekiel Kapitel 16, da schildert er es. Und es sagt sehr viel über den lebendigen, dreieinigen Gott aus, über seine Barmherzigkeit. Hesekiel 16, Vers 5. Er sagt von seinem Volk: Niemand hat mitleidig auf dich geblickt. Das ist wirklich so, die Welt geht vorüber an dem, der am Boden liegt. Sie tritt ihn vielleicht noch. Sie schimpft über ihn. Nutzloser Mensch. Aber der Herr macht es nicht. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen, so verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Ein Kind wird geboren und weggeworfen. Das ist das Bild hier. Schrecklich. Und jetzt sagt der Herr, wie er nun an seine Kinder vorübergeht, die er dann eben auch zu sich nimmt, sich ihnen offenbart, sie zu sich zieht, wie er es im Alten Testament schon getan hat beim Volk Israel insgesamt, wenngleich nicht alle auch errettet worden sind, die zum Volk Israel gehörten, das ist auch klar. Aber wie er es tut, auch im Neuen Testament bis zum heutigen Tag, wenn er sich über uns erbarmt. Da ging ich an dir, das darfst du jetzt für dich quasi also persönlich nehmen. Ich hoffe, du kannst das, das kann nur ein Kind Gottes. Alle anderen sagen, oh Moment, so bin ich ja nicht. Also ein weggeworfenes Kind. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. So hat der Herr uns gefunden. Alle Kinder Gottes, die hier an diesem Ort sitzen, waren in dem Augenblick, als der Herr an ihnen vorüberging, nicht mehr als so ein Werk von Blut, ein Knäuel, zusammengeknäult, weggeworfen, blutend, verachtet. Und der Herr geht aber nun nicht an uns vorüber und sagt, also, mit so jemand kann ich gar nichts anfangen. Sondern er beugt sich über uns und sagt, du sollst leben. O du mein zertroschenes Volk. Erinnert ihr euch an diese Tage? Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich hoffe, ihr könnt es für euch auch. Die Augenblicke, als der Herr euch, manchmal ist es ein Punkt, ein Tag, manchmal ist es eine Zeit, ein längerer Zeitabschnitt, das ist nicht das Entscheidende. Aber als der Herr an euch gewirkt hat und ihr auf einmal Leber empfangen habt und auf einmal euren eigenen Zustand entdeckt habt und gesehen habt, wer ihr seid und woher ihr gekommen seid und wohin euch euer Weg geführt hätte, wenn ihr ihn weitergegangen wärt. Mein Weg hätte mich in die Hölle geführt. Und das habe ich verdient, die Hölle habe ich verdient. Das ist das Einzige, was ich verdient habe. Aber nun ist der Herr an mir vorübergegangen und hat mich zappeln sehen in meinem Blut liegen und hat zu mir gesagt, du sollst leben. Genau so habe ich Jesus Christus kennengelernt. Nicht anders. So ist er mir lieb geworden. Bis zum heutigen Tag. O du mein zerdroschenes Volk. So war es am Anfang. Nichts von mir. Nicht, dass ich ihn gesucht hätte, nicht, dass ich nach ihm gefragt hätte, nicht, dass ich so fromm war und jetzt auf einmal mit Jesus leben wollte. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Er hat mich überwunden. Er hat mich besiegt mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Oh, er hat sich mir geoffenbart. Ja. Und dann ist es eigentlich etwas, was fortwährend weiterhin genauso in der Weise sich auch verhält. Nicht nur am Anfang, wenn der Herr nun quasi an jemand vorübergeht und ihn in seiner Barmherzigkeit und Gnade anblickt und ihn zum Leben führt, sondern auch weiter, wenn er ihn führt und leidet, ist es genau dasselbe, diese Barmherzigkeit. O du mein zerdroschenes Volk, er sieht mich in meiner ganzen Nöte, nicht nur als ich noch Sünder war und verloren, sondern auch jetzt. Es ist ein einziger hier, eine einzige Person, die rein und heilig wäre, die Sünde nicht mehr kennt und sagt, das alles ist mir so fremd, damit habe ich nicht mehr zu kämpfen, ich stehe wie ein Engel gleichsam in der Gegenwart Gottes und bin erhaben über all das. Kann doch niemand sagen. Wir kämpfen doch alle den gleichen Kampf. Wir haben doch alle miteinander die gleiche Nöte. Wir wissen doch darum, wie es ist, das Gute tun zu wollen und danach das Böse zu tun. Das ist doch nicht nur um Paulus so gegangen, sondern es geht eben uns genau in gleicher Weise auch so. Und wir dürfen uns heute Morgen daran freuen, dass unser Herr, unser Erlöser, unseren Zustand, unsere Zerschlagenheit wahrnimmt, er sieht sie und er hat Empfinden damit. Er ist barmherzig, kann mit uns fühlen. Als der Herr Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, stand eine Situation vor ihnen, wo sie in ganz besonderer Weise angefochten wurde. Und diese Art und Weise der Anfechtung war eine, die er ihnen im Voraus auch mitteilte. Im Lukas-Evangelium steht es beschrieben, ihr könnt zuhören, könnt es mit aufschlagen, Kapitel 22, Vers 31. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Seht ihr hier den Herrn, wie er auf seine Kinder blickt? O du mein zerdroschenes Volk! Und wie er sieht, durch welche Finsternis sie gehe, welche Kämpfe sie habe, welche Nöte sie erlebe, welche Schmerzen sie erdulde, das alles nimmt er wahr und sagt zu ihnen: Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja, das hat er nicht nur für den Petrus getan, das tut er für alle seine Kinder damals wie auch heute. Ich habe keine andere Hoffnung. Und kein anderes Kind auf dieser Erde kann eine andere Hoffnung haben, wenn der Satan kommt und uns angreift mit all seiner Macht. Dann ist es vorbei mit unserer Selbstsicherheit. Dann ist es vorbei mit unserer Freude. Dann ist es vorbei mit unserem Vertrauen, wenn nicht einer an unserer Seite steht, der auf uns blickt mit seiner Barmherzigkeit, Liebe und Güte und Gnade und für uns eintritt, Kraft seines Verdienstes, seiner Heiligkeit. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wir sind in solch einem Augenblick wie der Petrus. Ich kenne ihn nicht. Versteht ihr? Das ist es. Dann kommt es auf einmal. Der Petrus wollte das nicht wahrhaben. Aber ich doch nicht. Ich werde dich nicht verraten oder verleugnen. So muss ich sagen. Ich werde dich nicht verleugnen. Das ist dieser Stolz, dieser Hochmut. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Und dann kommt der Angriff. Ich kenne ihn nicht. Und dann verflucht er sich als Zeichen dafür, dass er mit dem nichts zu tun hat. Das sind wir. Versteht ihr? Das ist nicht hier in jemand, der ganz besonders fleischlich war. Petrus, du fleischlicher Christ. Das ist jemand, der seine Heimat, seine Familie, sein Beruf aufgegeben hat, um dem Herrn zu folgen und der ihn über alles liebte. Aber in diesem Augenblick, wo er zerdroschen wurde, wo der Satan kam und all seine Macht gebrauchte, um ihn zu fällen, in diesem Augenblick vermochte er gar nicht mit seiner Kraft irgendetwas zu bewirken. Und er musste es erleben, was es bedeutete, so selbstsicher zu sein. Und dann erfuhr er aber im gleichen Augenblick, dass einer da war, der für ihn gebetet hat. Der hat ihn vorher schon gesehen in seinem ganzen Zustand. Der hat ihn vorher schon wahrgenommen in seiner ganzen Schwachheit. Der hat schon vorher gewusst, wie dieser Augenblick kommen würde, noch ehe der Hahn kräht, wie oft? Zwei, dreimal? Dreimal, also wirst du mich verraten, verleugnen, ja. Er wusste es. Was für ein Mitempfinder hat doch der Herr mit unserer Schwachheit. Das heißt einmal im Jesaja Kapitel 63, Vers 9, das sind Verse, die nun auch wir uns anstreichen sollte. Und ich hoffe, ihr habt es für euch getan. Die Rede ist eben von dem kommenden Erlöser. Und es heißt Jesaja 63, Vers 9, bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Wenn ihr jetzt durch große innere Nöte geht und Schwierigkeiten und zerschlagen seid und den Eindruck habt, auf mir wird nur rumgetrampelt, dann dürft ihr wissen, dass der Herr es empfindet, so wie ihr es empfindet. Mit euch fühlt, so wie ihr es fühlt. Und er tut es nicht nur als jemand, der nun Beobachter ist. Wir kennen das heute aus der Geschichte, Autobahnunfall. Und da gibt es einen Haufen Gaffer. Die schauen nur, die knipsen mit ihren Handys. Die helfen nicht. Die haben kein Interesse daran. Aber der Herr Jesus Christus, wenn er nun auf uns blickt, in unserem Zustand, wenn wir bedrängt sind, dann ist das etwas, wo er sich auf seine eigene Schulter lädt. Diese Last wird zu seiner Last. Und dann bringt er sie dem himmlischen Vater und betet für uns und steht für uns ein. Ist das nicht etwas, wo wir wirklich auch dankbar dafür sein können? Ich werde heute wirklich versuchen, kurz zu sein, aber ich möchte, dass ihr das mitnehmt, diesen einen einzigen Gedanke, wenn ihr den nur mitnehmt, egal wie es euch jetzt auch geht, dass ihr sagt, mein Herr hat ein großes Mitleid und Erbarme mit mir in meiner Zerschlagenheit. Und nicht nur, dass er dieses Mitleid und Erbarme hat, sondern er hat auch dafür alles getan, um mir beizustehen, dass ich aus dieser Zerschlagenheit herauskomme und errettet werde. Du sollst leben, sagt der Hesekiel, so hat er es aufgeschrieben. So hat der Herr gesagt, als er damals an dem Volk Israel vorüberging, als er sich ihm zugewandt hat. Das hat mit Abraham, Isaak, Jakob begonnen, dann die 12 Söhne Jakobs und dann haben wir Israel. Du sollst leben. Ich sehe, wie zerdroschen und zerschlagen du bist. Ich sehe, wie sehr du zu kämpfen hast. Ich sehe, wie arg deine Schmerzen dir zu schaffen machen. Aber du sollst leben. Und dann macht er etwas, was er bis zum heutigen Tag eben gemacht hat oder macht. Er hat mit dem Jesaja gesprochen, das lesen wir ja in unserem Text, wenn ihr das noch einmal so vor euch habt. Was ich von dem Herrn der Heerscharen, dem Gott Israels, gehört habe, das verkündige ich euch. Es bleibt nicht nur bei dem, also ich sehe, wie es dir geht. Ich sehe, wie schlimm es in deinem Herzen und in deinem Leben ausschaut. Sondern es geht weiter. Ich habe dir etwas zu sagen. Und das, was er eben seinem Volk zu sagen hat und seine Kinder zu sagen hat, das ist ja dieser Trost, den wir vorher auch schon gelesen haben, gefallen, gefallenes Babylon. Aber für mich, wenn ich so zerdroschen und zerschlagen bin und die Barmherzigkeit Jesu erfahren möchte, dann ist das etwas, wo ich wissen muss, wie erfahre ich sie eigentlich? Indem der Herr mit mir reden kann. Indem der Herr sein Wort in mein Herz legen kann und seinen Trost und sein Heil mir schenken kann und mich leiten und führen kann. Ich habe ein Wort für dich. Es ist schrecklich, einen Menschen ansehen zu müssen. Hier in unserer unmittelbaren Nachbarschaft denke ich jetzt an jemand, der ist jetzt in seiner letzten Züge. Der ist noch keine 80 Jahre alt. Die Ärzte sagen, über kurz oder lang wird er sterben. Es wird nicht mehr lang gehen. Aber der Herr konnte nie mit ihm reden. Nicht, dass er auf seinem Haus ein Schild hatte, ich bin Atheist. Nein. Ich weiß gar nicht, ich meine, er ist evangelisch. Also das alles ist da, versteht ihr so? Steuer, Kirchensteuer und so weiter. Also so wahrscheinlich auch konfirmiert. Aber der Herr konnte nie zu ihm reden. Er war zerschlagen und er wird immer mehr zerschlagen. Und die Türe gehe zu. Ich rede heute mit euch. Ich frage euch, kann der Herr mit dir reden? Oh, wenn du ihm dein Ohr schenkst und dein Herz schenkst, wenn du ihn zu dir reden lässt. Er hat so viel dir zu sagen. Und dieses Wort, sein Wort bringt so viel Segen in dein eigenes Leben hinein. Als würde auf einmal ein Licht angehen. Jetzt kann man, wenn man abends einen Spaziergang macht und es dunkel ist, die Leuchtkäfer sehen. Habt ihr sie in der letzten Zeit einmal gesehen? Das ist wunderschön. Es ist dunkel und auf einmal fliegt da so ein Licht mitten durch die Dunkelheit. Das ist wunderschön. Ich liebe diese Zeit immer ganz arg. Das erinnert mich, ja, Herr, du bist mein Licht in dieser Finsternis. Es gibt kein anderes Licht. Und das erfahre ich und das dürft ihr für euch genau so erfahren. Wenn du zerdroschen bist, wenn du zerschlagen bist, wenn du von deiner Seite aus unendlich leidest, da ist ein Licht, welches der Herr für dich bereitet hat, heute, morgen und die ganze Tage, die darauf folgen. Was ich von dem Herrn der Heerscharen, dem Gott Israels, gehört habe, das verkündige ich euch. Das musste sie hören. Das müssen wir hören. Noch 5 Minuten, dann sind wir am Ende. Wisst ihr, dass der Herr hier, wenn er sein Volk betrachtet, und sich in seiner Zuneigung und Liebe und Barmherzigkeit ihnen auch zuwendet, nicht nur davon spricht, dass er Mitempfinden hat, sondern eben auch davon spricht, dass es sich hier um seine Tenne handelt. Es ist seine Ernte. Ich will euch anhand von einem Beispiel ist ganz kurz aus dem Neuen Testament aufzeige, was ich damit meine. Aus Matthäus 3, Vers 12 könnt ihr das selber für euch also auch mitlesen oder ich lese es euch vor. Da sagt Johannes der Täufer über den Erlöser, den Messias: Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Es ist seine Tenne. Es ist sein Weizen. Er wird sich nie nehmen lassen, was er mit seinem eigenen Tod, als er sein Leben wie ein Weizenkorn in die Erde gelegt hat, erworben hat. Er wird sich das nie, nie nehmen lassen. Niemand wird das aus seiner Hand reißen. Niemand ist in der Lage, ein einziges Kind Gottes, welches er mit seinem Blut erworben hat, ihm aus seiner Hand zu reißen. Es ist seine Tenne. Es ist seine Ernte. Es ist sein Volk. Sie tragen seinen Namen. Und er ist der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Wer will gegen ihn kämpfen? Wer will gegen ihn antreten? Wer vermag gegen seine Stärke etwas auch zu bewirken? Wer hat Kraft, die Kinder Gottes, die er sich erworben hat, ihm aus seinen Händen zu reißen? Niemand. Niemand. Und so trägt er sie in seinem Herzen als hoher Priester auf seine Schulter und führt sie hinein in die Herrlichkeit und präsentiert sie dort dem himmlischen Vater als die Ernte, die er ihm gegeben hat. Ja, so ist es. So und nicht anders. Daran dürfen wir uns freuen. Wisst ihr, wir verstehen nicht, warum wir so zerdroschen werden. Wir verstehen nicht, warum wir manche Leiden erleiden. Obwohl wir längst nicht die Nöte Hiobs haben, geht es uns ganz oft so, dass wir in ähnlicher Weise wie der Hiob reagieren können. Aber wenn es uns so geht, wenn wir in so Zeiten sind, wenn wir so Mühe in unserem Leben haben, dann möchte ich uns daran erinnern, dass der Herr mit uns empfindet und dass er selbst in seinem Herzen ergriffen wird. Oh, oh, mein zerdroschenes Volk. Wenn du jetzt hier aufstehst und aus dieser Türe hinausgehst, dann bitte denk daran, dass der Herr mitempfindet mit deinen Schlägen, die du zu erdulden hast, mit den Schmerzen, die du zu ertragen hast, mit den seelischen Qualen, die du erleidest. Er kennt sie nicht nur, sondern er wird sie in wunderbarer Weise heilen und dich in wunderbarer Weise auch in die Herrlichkeit bringen. Er bringt alle seine Kinder dahin. O du mein zerdroschenes Volk. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und gemeinsam beten. Lieber Herr, wir verstehen vieles noch gar nicht von dem, was in deinem Herzen vorgeht. Manches Mal, wir sind ganz ehrlich, Herr, interessieren wir uns auch gar nicht so sehr dafür, weil unser eigenes Herz viel wichtiger für uns ist. Aber wir wollen dich loben, dass du trotzdem für alle deine Kinder so ein tiefes Empfinden hast und mit ihnen leidest. Danke, Herr, dass kein einziges Gramm von deinen Schmerzen und dem Leid, welches du in unser Leben legst, zu viel oder überflüssig ist. Oder umsonst ist. Du hast es alles wohl bemessen, dass du uns durch diesen Schmelzofen des Leides reinigst und läuterst. Und jeder einzelne Schlag, den du ergehen lässt und den wir erdulden in unserem Leben, er bringt uns doch näher zu dir. Er verändert uns durch deine Gnade. Er zeigt uns, wie schwach wir sind und wie stark du bist. Ach Herr, wir wollen dir dafür danken, dass du wirklich den Sieg errungen hast. Gefallen, gefallen ist Babel. Und du wirst dein Volk heimführen und mit deinen Kindern Hochzeit feiern. Und sie dürfen dich schauen von Angesicht zu Angesicht. O Herr, komme du bald. Lass du dein Reich bald kommen. Herr, und hilf uns in all unserer Zerschlagenheit, dass wir mit dem Trost, mit dem wir von dir getröstet werden, andere trösten können, die diesen Trost noch gar nicht kennen. Amen.